Hier ist der Radio PSR Originalpodcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee Grützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Stück für Stück Kindern die Überforderung nehmen.
Ein Berg von Hausaufgaben, das Zimmer müsste dringend mal aufgeräumt werden und zum Vereinssport geht's auch noch. Und das Kind ist eigentlich fix und fertig und fragt nur noch, wie soll ich das alles schaffen? Stück für Stück den Elefanten klein kriegen. Wie das geht, darüber spreche ich heute mit Familiencoach Andi Weinert. Hallo Andi.
Hallo Henriette.
Thema heute ist ja Überforderung, also wenn Kinder durch all die Aufgaben und Verpflichtungen, die sie haben, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und ehrlich gesagt, Andi, ne, das geht uns Erwachsenen ja auch manchmal so, dass wir denken, oh Gott, noch mehr To-Dos, wie soll ich das schaffen? Und Haushalt und Einkauf. Und die Katze hat auch noch, ist mein Lieblingsbeispiel, hat auch noch auf den Teppich gemacht. Wie soll ich das alles schaffen? Aber trotzdem ist es so, in den meisten Fällen, also oder bei den meisten Erwachsenen, dass sie es doch ganz gut gewuppt kriegen und die Kinder erstmal wie in eine Starre verfallen oder weinen. Was ist der Unterschied vielleicht, um mal in diese Welt der Kinder abzutauchen? Was macht diese Überforderung mit unseren Kindern im Vergleich zu unserer Überforderung?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass, du hast es ja gerade schon schön beschrieben, ne? Wir Erwachsene können immer auch einen Abgleich machen von der momentanen Situation zur durchschnittlichen Situation, dass ich also weiß, es ist vielleicht gerade ein Tag, da erlebe ich wirklich eine Spitze an Aufgaben. Mhm. Das gelingt Kindern meistens nicht. Die haben also diesen Referenzpunkt nicht, dass sie sagen können, okay, das ist gerade einfach eine besondere Situation in der Schule, weil die Lehrer sich nicht abgesprochen haben und jeder irgendwie jetzt denkt, er müsste nochmal extra viele Hausaufgaben irgendwie aufgeben. Das fehlt Kindern. Kinder denken entsprechend dann auch, oh Gott, wie soll ich das überhaupt irgendwie hinbekommen? Mhm. Und haben natürlich auch mental oft noch gar nicht die Möglichkeiten, mit diesen Drucksituationen erfolgreich umzugehen, weil dieses im Erwachsenenalter, Alter, okay, ich setze Prioritäten, ich fokussiere mich, ich überlege mir, wie will ich denn mit der Situation umgehen. Das alles sind natürlich Dinge, die Kinder so oft noch gar nicht so richtig können. Und ein anderes Problem, das es dann eben noch gibt, ist tatsächlich, dass Kinder auch die Überforderung als solche zwar körperlich wahrnehmen können, sie können sie aber ganz häufig nicht selbst motiviert berichten. Also wir beobachten, dass das Kind gestresst ist, auch hochgradig gestresst ist, aber das Kind kann selber nicht zu uns kommen und sagen, du Mama oder du Papa, ich bin gerade unglaublich gestresst.
Mhm. Aber vielleicht gehen wir da nochmal kurz drauf ein. Woran könnte ich denn als Mutter oder Vater merken, dass das Kind überfordert ist? Also wenn es weinend auf dem Boden liegt und sagt, ich schaffe das alles nicht, ist der Fall ganz klar. Aber was sind so kleine Zeichen?
Also kleine Zeichen, gerade wenn ich ein eher introvertiertes Kind habe, ist, dass das Kind zunehmend verstummt. Mhm. Das heißt also, dass mein Kind vielleicht immer weniger auch mit mir redet. Ich merke, das Kind zieht sich immer mehr zurück. Andersrum, wenn ich ein extrovertiertes Kind habe, kann das eben auch sein, dass das Kind jetzt nicht unbedingt aggressiv mir gegenüber ist, aber ich merke einfach im Rollenspiel, wird es unter Umständen ein bisschen gewalttätiger. Ich merke irgendwie, wenn es mit sich selber spielt, dass es unter Umständen ruppiger auch wird oder einfach auch die Frustrationstoleranz des Kindes sich deutlich herabsenkt. Mhm. Bei allen Kindern gibt es darüber hinaus auch sogenannte psychosomatische Symptome. Das heißt also, dass Kinder dann eben auch wirklich kommen und sagen, sie haben Bauchschmerzen, sie haben Kopfschmerzen, ihnen ist übel, sie wollen nicht zur Schule gehen. Das ist dann eine Vermeidungsstrategie, mit dem die Kinder versuchen, sich aus dieser Situation zu befreien.
Vielleicht noch mal ganz kurz zu der Überforderung. Ich kriege schon im Umkreis oder im Bekanntenkreis mit, dass das zunimmt, dass Kinder gestresst und überfordert sind. Wie ist es bei dir in der Praxis? Würdest du auch sagen, das hat zugenommen in den letzten Jahren oder erscheint mir das nur so?
Ich glaube tatsächlich, dass es dieses Phänomen von zu viel Stress auch jetzt nicht erst neu seit 1-2 Jahren gibt, sondern dass es eben tatsächlich auch so ist, dass dieses Phänomen auch schon eine Zeit lang existiert. Das ist sehr abhängig davon, wie Schule organisiert ist, wie insgesamt so der Familienalltag organisiert ist, wie dann auch das Thema Hausaufgaben machen in der Familie organisiert ist. Du merkst also schon, da gibt es ganz verschiedene Faktoren. Das ist nicht nur in Schule verortet oder nicht nur in Familie verortet, sondern ganz oft treffen sich da auch verschiedene Dinge, die es dann eben möglich machen, dass der Stress wirklich extrem groß wird.
Und vielleicht auch, ist nur eine Idee, ich bin jetzt nicht die Expertin, aber dieses Abtauchen in die sozialen Medien mit wahnsinnig vielen Schnitten, TikTok und so weiter, ist das nicht auch Stress dann fürs Gehirn?
Genau, ne? Also die Nutzung von digitalen Medieninhalten ist zusätzlicher Stress für unser Gehirn. Die große Herausforderung ist eben immer die, dass auf der einen Seite, wenn man konsumiert, da könnte man das erklären, eben auch durch die Ausschüttung von Dopamin, erlebt man das durchaus als erstmal förderlich. In der Summe ist es aber so, dass das unserem System Energie kostet, die dann eben wieder dafür fehlt, an bestimmten Punkten die Hausaufgaben auch mit voller Konzentration durchzuhalten.
Also wäre da auch der Tipp, mal wieder was zum Abschalten suchen, was nichts mit dem Handy zu tun hat, sowas wie Puzzeln oder Hörspiel hören oder malen oder so oder Mandala, da gibt's ja so viele Sachen. Was wäre trotzdem die erste Hilfe, wenn da ein Kind in Starre ist oder Weinkrampf, ich schaffe das nicht, wie soll ich das schaffen, auch Panik, was wäre dein Erste-Hilfe-Tipp?
Ich glaube, der ganz wichtige Erste-Hilfe-Tipp ist, dass man sich zunächst einmal jetzt wirklich, egal was man vorhatte, die Zeit nimmt, auf das Kind zuzugehen und tatsächlich erstmal empathisch mit dem Kind ist, ne? So ein Klassiker, der öfters passiert, ist, dass das gerade überhaupt nicht in meinen Plan passt und ich dann irgendwie merke, okay, mein Kind bricht da jetzt irgendwie zusammen und ich versuche dann einfach zu beschwichtigen, zu sagen, komm, das ist doch alles nicht so schlimm. Für das Kind ist es gerade schlimm, ne? Und da einfach auch zu sagen, hey, wir halten jetzt erstmal diesen Moment der Überforderung zusammen aus. Und dann biete ich dir aber auch an, dass wir irgendwie schauen, wie kommt man jetzt raus aus der Patsche. Ne? Also, dass man so einen Plan sich vielleicht macht, einen Zeitplan, wo man sich selber auch als aktiver Begleiter auch anbietet. Dass man sagt, hey, guck mal, lass uns mal aufschreiben, was steht denn jetzt eigentlich gerade alles an. Dass man eben bei dem Sortieren auch ein bisschen mithilft, dass man sagt, hey, mach mal das Ganze nach vorne oder bei dem haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Oder wenn ich eben tatsächlich auch feststelle, es ist einfach auch zu viel, dass man eben dem Kind doch in so einer Situation sagt, du pass mal auf, ich merke einfach, du hast jetzt irgendwie aus 6 oder 7 Fächern hast du unglaublich viele Hausaufgaben bekommen. Da gibt es ja auch so Richtwerte, ne, dass man also sagt, beispielsweise in der 5. bis 6. Klasse sollten die Kinder nicht mehr als 90 Minuten Hausaufgaben täglich machen. Und wenn ich dann unter Umständen feststelle, dass das, was ich da auf dem Tisch sehe, was das Kind machen soll, eben dieses Zeitfenster auch deutlich überschreitet, dass man vielleicht tatsächlich auch einfach erstmal nur die Rückmeldung an die Schule gibt, dass man sagt, vielleicht muss das ein bisschen besser abgestimmt werden, weil wenn jeder Lehrer sagt, das muss zum Morgen erledigt werden und da irgendwie ein kurzer Wechsel, wenig Tage zwischen den Fächern irgendwie auch sind, dass man darauf einfach mal hinweist, weil ganz oft auch die Lehrer dann gar nicht die Sensibilität haben, dass die wissen, oh, die haben jetzt schon 5 oder 6 Hausaufgaben bekommen, ich will jetzt nicht der 7. sein, der da noch eine Hausaufgabe ausspricht.
Jetzt sind wir genau bei einem, finde ich, der Hauptüberforderungsthemen, nämlich das Thema Hausaufgaben. Viele Eltern, glaube ich, kriegen gar nicht mit, dass das Kind überfordert ist, weil das Kind sagt, wie war's? Gut und verschwindet im Zimmer und man vielleicht gar nicht weiß, wie groß ist der Berg. Wie, ohne dass ich mein Kind kontrolliere, aber kriege ich trotzdem mal so einen Einblick und einen Überblick, wie viel ist das eigentlich, was das Kind leisten muss?
Dafür ist es tatsächlich sinnvoll, mit dem Kind auch zu sprechen, ne? Sich einfach mal eine Idee davon verschaffen, mit dem Kind auch darüber zu sprechen. Man muss ja gar nicht jetzt sozusagen sich das Hausaufgabenheft zeigen lassen und das alles so durchgehen, sondern man kann ja eben tatsächlich auch sagen, hey, wie viel an Hausaufgaben hast du heute? Was waren heute sowieso Thema in der Schule? Das heißt also, bietet auch durchaus die Möglichkeit, dass man überhaupt miteinander sprechen kann, was in der Schule gerade so läuft. Was ich immer ganz wichtig finde, ist, als Eltern haben wir durchaus auch die Möglichkeit, dass man eben, wenn man jetzt merkt, dass das ein schwieriger Tag war, dass man auch das Ganze, selbst wenn es für uns jetzt vielleicht relativ wenig war oder dann so wir auch vom Denken her eher so sind, dass wir sagen, ach naja, muss halt gemacht werden, dass man dann eben auch mit Lob arbeitet, weil das auch für ein Kind nochmal ganz wichtig ist, dass wenn es jetzt irgendwo viele Hausaufgaben bekommen, dass man sagt, hey, ich bin da auch stolz auf dich, dass du das heute so geschafft hast.
Gehen wir doch mal ran an die Hausaufgaben. Da haben wir diesen Riesenberg an Hausaufgaben und eigentlich, man kommt aus der Schule oder das Kind kommt aus der Schule, will erstmal chillen, abschalten und dann muss es ja trotzdem mal losgehen. Also was ist eine Motivation? Wie kann man dem Kind beibringen? Es geht ja nur, wenn man es anfängt. Wenn man nicht sagt, es ist so viel, ich fange gar nicht erst an, sondern ich packe es an. Was ist da eine gute Strategie?
Also ich glaube, eine gute Strategie ist, dass man so ein Aufnahmeritual versucht zu kreieren, dass man also sagt, wie kommt man überhaupt vielleicht auch mit einer Tradition an die Hausaufgaben ran, wie kann man beginnen? Man also sagt, wir lüften nochmal, du kriegst nochmal einen kleinen Snack vorher. Vielleicht gibt es auch, wenn ich selber gar nicht zu Hause bin um die Zeit, dass man eine kleine Dose vorbereitet hat, ne, und dass man wirklich sagt, so das ist sozusagen so dein Ritual, wie es in die Hausaufgaben auch gehen soll. Was auch wichtig ist, glaube ich, das wissen wir auch als Erwachsene, dass es manchmal sinnvoll sein kann, auch den Sinn hinter bestimmten Dingen zu erklären, ne? Also Wenn beispielsweise das Kind gerade Sachaufgaben machen soll, mir sagt, ich weiß gar nicht, warum das wichtig ist, ich habe hier eine Sachaufgabe, da geht es um den Seemann, ich weiß, ich werde niemals Seemann werden, dass man vielleicht dahinter auch erklärt, worum es da eigentlich auch geht. Und dass man sich selber eben doch immer als Hilfepartner anbietet. Das heißt also, dass man auch sagen kann, du pass mal auf, wenn du nicht weiterkommst oder irgendwie eine Frage hast, ich will die Hausaufgaben nicht statt deiner machen, aber ich will zumindest mich als Partner anbieten. Und das kann ab einer bestimmten Klassenstufe passieren, dass ich auch nicht mehr alles so gut weiß und dann wir beide irgendwie überlegen müssen. Aber dass man zumindest als Arbeitspartner sich zur Verfügung stellt, damit so ein Kind auch nicht das Gefühl bekommt, okay, ich bin hier Alleinkämpfer und eigentlich interessiert das meine Eltern auch gar nicht, wie ich das hier irgendwie packen soll.
Jetzt habe ich den Berg als Kind angefangen. Wie halte ich denn durch? Was gibt es da für eine Strategie oder Taktik, um sich da durchzuarbeiten? Wenn zum Beispiel eigentlich 3 Tests anstehen, dann soll man noch einen Vortrag vorbereiten. Also wie könnte da so ein Plan aussehen, dass ich auch allem gerecht werde?
Also ich glaube tatsächlich, dass es erstmal auch sinnvoll sein kann, mit dem Kind gemeinsam sich Gedanken darüber zu machen, mit welcher Priorität wollen wir jetzt was verfolgen. Na, auch das gelingt Kindern meistens nicht so gut, dass man eben auch sagen kann, welche Fächer fallen dir einfacher, wo wirst du vielleicht etwas weniger Zeit brauchen, wo hast du vielleicht auch schon, dadurch, dass das Fach dir mehr liegt, hast vielleicht schon viel an Wissen, auch ohne dass du irgendwie aktiv was pauken musst und wo musst du wahrscheinlich mehr Zeit investieren. Und dass man wirklich von der Motivationsformel her sagt, lass uns mit dem beginnen, was dir einfach fällt. Dann packen wir in die Mitte, packen wir das, wo du sagst, oh, das ist schon eine große Herausforderung für mich. Und zum Schluss macht man dann wieder was, was einfacher fällt, was vielleicht sogar auch ein Fach ist, was man sehr mag. Das heißt also, die Kinder auch aktiv dazu einzuladen, wenn jetzt Geschichte nicht mein Lieblingsfach ist, ich aber sehr gerne Physik mache, dass man also wirklich sagt, Geschichte packen wir in die Mitte, die Daten auswendig lernen und ganz zum Schluss machen wir Physik. Weil da in der Regel sozusagen dann auch das nicht so ist, dass man erst mit dem, was einem Spaß macht, anfängt und damit dann sozusagen von der Freude wieder in das Fach gehen muss, wo man sagt, ah, das habe ich eigentlich gar nicht so gerne, sondern dass man dann eben auch so ein Stück weit sich das Ganze in Portionchen teilt.
Wenn man dann mit seinem Kind das mehrfach gemacht hat, jetzt gibt es viele Eltern, du kennst den Satz auch, Andi, das habe ich dir doch jetzt aber schon 2-3 Mal erklärt, wie die Strategie funktioniert. Wie lange brauchen Kinder, um das zu verinnerlichen und dann sagen zu können, aha, so mache ich es jetzt auch selber?
11 bis 14 Mal. Das ist tatsächlich immer so also das ist wahrscheinlich auch irgendwie, weil sich so im Gedanken oder im Sprachgebrauch so etabliert hat. Ne? Ich sag alles nur 3 Mal, dass wir so die 3 als so eine magische Zahl empfinden. Und tatsächlich aus der Lerntheorie, aus verschiedenen Experimenten, die in der Verhaltenspsychologie auch gemacht worden, wissen wir, 3 Mal ist viel zu wenig. Ne? Also so wie ich gesagt habe, 11 bis 14 Mal, dann kann ich damit rechnen, dass bestimmtes Verhaltensmuster selbstständig gezeigt werden kann.
Kommen wir zu einem anderen großen Punkt, Zimmer aufräumen. Das schieben wir ja gerne mal auf, weil das Kind ja gestresst ist und so viel Hausaufgaben hat. Aber irgendwann muss das auch mal gemacht werden. Vielleicht zu Anfang mal, welcher Rhythmus empfiehlt sich, damit das Zimmer nicht als so ein Berg dann vor einem steht, der aufgeräumt werden muss, sondern gibt es da so einen Tipp von dir, das in kleinen Portionen zu machen?
Also grundsätzlich spielt natürlich da eine wichtige Rolle, wie insgesamt so die Kinderzimmersituation ist. Ne? Also ist das ein Zimmer, das das Kind nur für sich alleine nutzt? Gibt es dann noch ein Geschwisterkind, das das Zimmer mit nutzt? Da müsste man auch darüber nachdenken, die Aufgaben irgendwie auch ein Stück weit zu verteilen. Und dann natürlich, das vergessen wir auch oft, wie ist eigentlich mein eigenes Ordnungsempfinden, mein Ordnungsbedürfnis auch als Erwachsener? Na, also gibt Familien, da gibt es Eltern, die sind selber auch sehr kreativ und haben durchaus auch im eigenen Wohnraum jetzt nicht so das Interesse, dass das alles so ganz, ganz geordnet ist. Dann kann ich natürlich entsprechend auch die Zügel bei meinem Kind locker lassen. Wenn du mich jetzt nach so einer Globalempfehlung auch wieder so einen Hinblick auf, wo lohnt es sich, Traditionen auch zu etablieren, fragst, dann ist es sicherlich günstig zu sagen, einmal in der Woche sollten wir so einen Tag haben, wo wir so einen Bilanztag machen, so kann man die vielleicht nennen, dass man also sagt, da schauen wir einfach mal, wie ist denn insgesamt so der Zustand in deinem Zimmer und dann gucken wir einfach mal, wo müssen wir vielleicht nachjustieren, dass man also sagt, also das Wichtigste wäre erstmal, dass wir vielleicht alle Sachen, die jetzt auf dem Boden liegen, dass wir die vielleicht heute einfach alle in eine große Kiste packen und dass die einfach wieder in den Schrank wandern. Ja, dass man dann vielleicht auch sagt, okay, wir müssen auch den Teppich mal wieder staubsaugen. Das muss man vielleicht nicht an dem Tag machen, aber da kann man eine feste Vereinbarung treffen, dass man sagt, du, das heben wir uns jetzt auf für den Dienstag oder das machen wir, wenn heute Samstag ist, das machen wir morgen am Sonntag nochmal oder so.
Vielleicht da auch nochmal die Frage, eine Rückmeldung von einem Kind, mit dem ich mich mal zu dem Thema unterhalten habe, eine Freundin von Annabelle. Da war die Frage, ja, ich räume dann auf, dann sieht es schön aus und am nächsten Tag ist es genauso wie vorher. Was kann man da tun? Was ist da dein Tipp?
Also solche Situationen gibt es eben tatsächlich, ne? Dass ein Kind dann einfach auch so viel an Spielmaterial verbrauchen möchte und dann auch so im Spielfluss drin ist, dass das immer mal wieder dann auch schnell so aussieht und man denkt, hier wurde ja noch niemals irgendwie richtig alles ordentlich weggeräumt. Wenn man so eine Situation hat, bin ich immer ein Freund davon, dann eine Strategie zu entwickeln, wie man einfach und schnell wieder Ordnung schaffen kann. Ich habe es gerade schon gesagt, dass man dann eben eher mit Kisten arbeitet, dass man sagt, geht es also nicht darum, akkurat jedes Spielzeug wieder ins Regal einzusortieren, sondern dass man dann eben sagt, okay, wenn ich mein Kind selber so erlebe, dann braucht es eben auch schnelle Lösungen und dann kaufe ich 3, 4 schöne große Kisten, wo man dann auch sagen kann, da räumen wir die Sachen wieder rein und am nächsten Tag kann man die Kisten wieder rausziehen, umkippen und dann sieht das Zimmer wieder so aus, dass das Kind da auch gut drin spielen kann.
Vielleicht nochmal zu der Überforderungsfrage. Da sitzt dieses Kind vor diesem völlig unaufgeräumten Zimmer und sagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ja alles furchtbar. Was ist dein Tipp, Strategie Zimmer aufräumen?
Also gerade bei den jüngeren Kindern lohnt sich aus dieser, sagen wir mal, schweren Aufgabe, das Zimmer muss aufgeräumt werden, vielleicht auch das Ganze in den spielerischen Kontext zu drücken. Man also sagt, komm, ja, wir fangen jetzt einfach mal an und wir gucken jetzt mal, schau mal hier, hier ist eine Uhr, ja, und wir versuchen jetzt mal, wenn der Zeiger da oder dort steht, dass bis dahin das Zimmer schon mal alles vom Boden runtergeräumt ist. Ja, dass man also das Ganze eher so ein bisschen in so einen kleinen Wettkampf, das kann ja auch lustig, spielerisch sein, dass ein Kind da auch eine gewisse Leichtigkeit bei erleben kann. Wenn Kinder älter werden, kann das tatsächlich eben dann auch gut sein, dass man sagt, okay, wir basteln uns jetzt mal wirklich so einen Plan. Ne? Also ich sag dir mal, wie ich zum Beispiel das Wohnzimmer so sauber mache, wenn wir irgendwie Gäste hatten oder so, dass man also dem Kind auch eine systematische Herangehensweise auch anbietet.
Und wie sieht es aus mit einer Belohnung? Du hast es ja vorhin schon mal angesprochen. Was wäre ein angemessener Ausgleich, eine Belohnung für eine geschaffte Etappe? Ich denke mal, so wie ich dich kenne, sicherlich kein Eis, oder?
Es kann auch ein Eis sein. Also auch da gibt es ja schöne Möglichkeiten, ne? Also ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass man dem Kind immer vermittelt, ja, wir belohnen das, aber es ist eben auch wichtig und ich glaube, das kann man auch thematisieren, das Kind darauf vorzubereiten, dass es im Leben eben auch Aufgaben gibt, die bleiben immer unangenehm. Ne? Und das ist sozusagen eben bei manchen Tätigkeiten auch so, die muss man einfach tun, um zu vermeiden, dass irgendwas Schlimmeres daraus erwächst.
Ah ja.
Ja, und das dem Kind einfach auch zu erklären, da sind wir wieder bei meinem Lieblingsbeispiel, bei der Steuererklärung. Ich kenne niemanden, der seine Steuererklärung wirklich gerne macht und sagt so, ach, da habe ich richtig Lust und bin richtig motiviert. Solche Analogien kann man ja auch zu dem Kind ziehen, dass man sagt, solche Aufgaben gibt es eben wirklich. Es gibt eine ganze Reihe von Aufgaben, die tut man eben. Nicht wirklich, dass man sagt, da hat man viel Freude bei, aber sie müssen eben getan werden, weil sie dann wieder absichern, dass man eben die Zeit und die Möglichkeiten hat, eben auch schöne Dinge zu tun.
Ja, oder man überprüft seinen Freundeskreis. Es gibt immer jemanden, der gerne Steuererklärungen macht oder der gerne putzt und sagt, oh, dieser Geruch von diesem Putzmittel, wo ich dann denke, so mit dir stimmt was nicht. Aber die habe ich natürlich gerne eingeladen, die hat es gerne gemacht. Wir haben dann zusammen geputzt und dabei Musik gehört. Warum nicht? Auch eine Strategie.
Eine Putzparty.
Eine Putzparty, genau. Aber Andi, vielleicht noch mal eine grundsätzliche Sache. Wenn man diese ganzen Strategien ausprobiert und es bleibt eine Überforderung, wann wäre der Punkt, wo man sagt, vielleicht ist es eben besser, nicht dreimal die Woche zum Fußball zu gehen, sondern vielleicht nur zweimal oder eventuell auch die Schule zu wechseln, weil es vielleicht doch zu viel ist. Also wann würdest du sagen, ist ein Punkt, wo man grundsätzlich mal reden muss?
Also ich finde tatsächlich erstmal einen guten Kompass, dass man auch in den Abgleich geht, wie geht's denn anderen, die in der gleichen Klassensituation sind. Ne? Mhm. Also dass man einfach auch mal mit Eltern von Mitschülern spricht, mal guckt, wie läuft's denn so bei denen, ne? Wie viel macht das Kind vielleicht auch noch außer als außerschulische Aktivitäten. Und wenn ich dann merke, in diesem Abgleich, hui, ja, also mir wird so berichtet, dass das andere Kind die Hausaufgaben beispielsweise schafft, dafür aber nicht dreimal in der Woche zum Flötenunterricht geht, dass ich dann vielleicht für mich selber auch genau diesen Handlungsspielraum erkennen kann und sagen kann, vielleicht muss ich das ein Stück weit reduzieren. Mhm. Was auch immer ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist sozusagen so immer unsere 3-Monats-Regel, dass man also sagt, wenn ich jetzt wirklich merke, ich versuche etwas zu verändern und ich kriege das nachhaltig nicht sozusagen innerhalb von 3 Monaten irgendwie in meiner Familie verändert, dass es sich dann auch tatsächlich nochmal lohnt, auch über eine professionelle Beratung auch nachzudenken, zu sagen, vielleicht hole ich mir doch mal von einer Familienberatungsstelle oder von einem Fachmann von extern auch mal eine Rückmeldung, wo vielleicht noch Ursachen dafür liegen könnten, ne?
Ja, und bis dahin lohnt es sich auf jeden Fall, den ein oder anderen Tipp von Andy Weinert, unserem Familiencoach, mal auszuprobieren, um den Elefanten, wie habe ich es am Anfang gesagt, klein zu kriegen.
Sehr schön.
Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Mehr PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio PSR Original Podcast. Moderation Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.